Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jetzt der Moment, wo ich traditionell nur ein Wort sage und das ist Hallo.
Guten Tag.
Ich freue mich, dass wir miteinander reden. sage ich jetzt ich mal vorsichtig.
Auch. Ja, ich freue mich, dass ich dich hören kann.
Das ist auch super. Ne? Trotz widrigster Umstände haben wir es zueinander geschafft. Und ich habe keine Ahnung, warum wir miteinander reden. Und ich weiß auch nicht, wer du bist. Es gibt drei so Hinweissätze aus der Redaktion, die irgendwie irgendwas mit dir zu tun haben und die mich im besten Fall auf deine Fährte bringen. Das hier wäre der erste.
Gesträuch, Hecke, Dickicht, niedriges Gestrüpp, abgeholzte Stelle im Wald, wo junge Sprösslinge nachwachsen. Wüster, wilder Ort für jemanden, dessen Hof an einer mit Gebüsch bestandenen, zuweilen im Sumpfland liegenden, meist erhöhten Örtlichkeit liegt. Daher stammt der Vorname.
Daher stammt der Vorname? Habe ich das gerade richtig gehört?
Ich hab's auch nicht ganz verstanden. Also wenn du es errätst, hast du meinen vollsten Respekt. Und wenn du es nicht errätst, dann hast du immer noch so viel Respekt wie vorher auch.
Hey, ich habe nichts zu verlieren. Geil. Bevor dieser Satz kam mit dem Vornamen, vermeintlich Vornamen, hätte ich gesagt, ich möchte lösen. Was ist eine Lichtung, hat man früher gesagt. Wie hieß das? Jeopardy oder so, ne? Was ist eine Lichtung? Aber Lichtung passt ja dann irgendwie doch nicht so. Also wenn es ein Vorname sein soll.
Nee.
Ist auch egal, wir wollen ja keine Rätsel lösen, sondern es geht ja um dich. Was hast du damit zu tun? Lass mich überlegen. Es ging um viel Natur. Hast du irgendwas mit Wald zu tun?
Nee, gar nicht.
Gar nicht.
Gar nicht.
Mit Natur irgendwie? Sonst so ein bisschen?
Ich bin Mensch, ich gehöre ein bisschen zum Kreislauf dazu.
Okay, das heißt, es hat möglicherweise doch was mit deinem Namen zu tun. Hast du denn einen außergewöhnlichen Namen?
Kommt drauf an, in welchem Kontext man ihn sieht.
Hinweis Nummer zwei.
Die Tatsache, dass ich sage und jemand meinen Pass sehen möchte, sagt immer noch, dass für viele Deutsche immer noch Deutschsein mit Weißsein zu tun hat und wir einfach uns eingestehen müssen zum Glück, dass man Deutsch sein kann, wenn man so aussieht wie ich.
Okay, das heißt, du siehst nicht typisch deutsch aus, whatever that means, aber du siehst dem Klischee entsprechend nicht typisch deutsch aus.
Nee, man würde mich eher woanders hin verordnen, genau.
Und das wird auch immer mal wieder getan, würde ich diesem Ausschnitt entnehmen, weil das warst du, den wir da gerade gehört haben, ne?
Genau, das war ich.
Mhm. Das heißt, du hast möglicherweise eine Migrationsbiografie oder siehst du einfach nur nicht aus wie das Klischee?
Nee, genau, ich hab eine Geschichte auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon neue Infos zufügen darf.
Ein Jahr reicht ja fürs Erste vielleicht möglicherweise aus.
Dann hast du mein Jahr, schneller als manche andere Menschen.
Wow, cool. Und du hast einen typisch deutschen Namen, könnte ich mir vorstellen, nach dem, was ich gehört habe. Der wurde ja gerade weggepiept, ne?
Ja, ja.
Dritter Satz.
Der einzige Mob-Teil, den es schaffen, aber der Kontrolle nach dem Ausweis fragt den Namen und Dossier passen mir nach meinem Stand nicht zusammen. Nein, nicht in diesem Land, nein und nicht in diesem Jahr. Bitte warten Sie, bis ich die Schublade dem Klischee-Schrank verwiesen hab. Ja, aber ich trage diesen Namen, HORST. Es entsteht immer noch keine Normalität, wenn die Leute den Namen hier sehen.
Das heißt, du machst auch Musik?
Ja. Yeah.
Mensch, das ist ja ein Ding.
Und hast du den Namen buchstabieren, mitschreiben können und jetzt frei aufsagen?
Ich hab's leider zu spät gecheckt. Ich hab so in der Mitte gecheckt, so, ah fuck, nein, das ist der Name. Oh, dann war's zu spät.
Ja, darfst du dir das nochmal anhören?
Ich weiß nicht, ich mach die Regeln hier, komm.
Ja.
Der einzige Mob-Teil, den es schaffen, aber der Kontrolle nach dem Ausweis fragt den Namen und Dossier passen mir nach meinem Stand nicht zusammen. Nein, nicht in diesem Land, nein und nicht in diesem Jahr. Bitte warten Sie, bis ich die Schublade dem Klischee-Schrank verwiesen hab. Ja, aber ich trage diesen Namen, HORST. Es entsteht immer noch keine Normalität, wenn die Leute den Namen hier sehen.
Horst.
Yes.
Yay.
So, ja, ich habe hier auch so einen Sound vorbereitet, der ist, wenn du es richtig erraten hast. Super.
Der macht mich ein bisschen nervös, ehrlich gesagt.
Herzlichen Glückwunsch.
Geil, Horst, du machst Rapmusik und hast einen komischen Namen, weil du anders aussiehst, als der Name es vorgibt. Klischee-mäßig, ja?
Genau.
Lass die Katze aus dem Sack.
Ja, okay, was geht ab? Also mein Name ist Horst Wegener, ich bin Rapper und Filmproduzent aus Wuppertal und freue mich heute bei dir am Sonntagmorgen guten Tag sagen zu dürfen.
Das heißt, du hast keinen irgendwie Titan-Rap-Namen, sondern du gehst wirklich mit Horst raus, ja?
Genau, ich gehe damit raus und habe auch den Song gemacht, quasi mit dem Auftrag oder mit dem naiven Vorhaben oder der Bitte an die Gesellschaft, dass sie in den nächsten 10, 20 Jahren gelernt hat, dass Menschen mit Migrationshintergrund so aussehen können, wie sie aussehen und zudem einen deutschen Namen tragen können, ohne dass es an jeder Stelle im Alltag hinterfragt werden soll.
Wie viel Erfolg hast du damit?
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall schon irgendwie spürbar, dass zumindest Menschen, die sich mit diesem Song oder mit meiner Musik auseinandergesetzt haben, sensibler dazu zu dem Thema sind. Also ich werde jetzt auf Konzerten nicht so oft gefragt, ob ich wirklich Horst heiße, wie im reellen Leben.
Immer, wenn ich mit Leuten wie dir, ich will auch gar nicht irgendwie dich gruppieren oder in irgendeine Schublade stecken, aber wenn es um dieses Thema von Alltagsrassismus geht, komme ich immer wieder an diesen Punkt, wo ich irgendwie denke, so Alter, haben wir das nicht längst hinter uns gelassen? Warum ist das immer noch so ein Issue?
Ja, die Frage muss man sich, glaube ich, von den Leuten beantworten lassen, von denen Diskriminierung ausgeht. Das ist ja auch ich versuche ja auch mit meiner Musik eigentlich in einen großen Raum einfach rein zu schallen. Also ich weiß schon, wen ich irgendwie adressiere, aber ich weiß gar nicht, wie ich die Leute, die in den Positionen sind, dazu da sensibilisieren kann. Oder wüsstest du, wen man da adressiert, ne? Das ist ja eine ziemlich große Zielgruppe.
Leider ja. Und ich finde es halt echt nur so bemerkenswert, dass das so ein Ding ist, was irgendwie immer noch so ein großes Thema ist. Und ich habe jetzt schon ein paar Gespräche hier auch im Sonntag über Rassismus, Alltagsrassismus. Jetzt letztens noch mit Linda Zervakis zum Beispiel, der Tagesschau-Sprecherin, darüber gesprochen, dass sie halt tatsächlich auch immer noch diese unmögliche Frage gestellt bekommt: Wo kommst du eigentlich ursprünglich her?
Voll.
Bekommst du das auch noch um die Ohren gehauen?
Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise, also ich kann echt glücklicherweise sagen, also auf dieser Song, ne, Mein Name ist Horst, den habe ich vor 2, 3 Jahren geschrieben. Und seitdem hat sich mein Leben auf jeden Fall auch in irgendeiner Weise verändert, dass ich immer mehr nur von Bubble zu Bubble husche. Und zum Beispiel, ne, viel, wenn ich irgendwie nach Hamburg oder Berlin muss, mit dem Auto fahre und so auch relativ selten zum Beispiel in diese Situation mit dem Ticket komme. Und oder dass halt auch technischer Fortschritt dafür gesorgt hat, zum Beispiel früher gab es die App noch nicht so, dass du einen Online-Check in der Deutschen Bahn, ne, im ICE machen konntest. Und jetzt kann ich das machen und jetzt werde ich dann auch nicht mehr gefragt, aber wenn ich vorher das mit dem QR-Code hatte und dann der Schaffner kommen musste, dann kam erst diese Situation auf. Aber genau, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich werde auf jeden Fall häufig gefragt und es ist eigentlich immer nur dann, wenn ich meinen Kontext verlasse. Also immer, wenn ich dann auf Menschen treffe, die jetzt nicht unbedingt in demselben Bereich tätig sind wie ich, wo es für die immer sehr interessant ist, das zu erfragen.
Ich meine, fair enough, es ist ja vielleicht auch interessant, aber es ist halt nicht die erste Frage. So, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie im Gespräch bin und wir sprechen irgendwann mal darüber, warum du Horst heißt, also ich würde dich auch fragen, warum du Horst heißt, ehrlich gesagt, wenn du nicht einen offensichtlichen Migrationshintergrund haben würdest, weil Horst halt schon, ich sag mal, für unser aller Generation, würde ich jetzt sagen, ein eher ungewöhnlicher Name ist, oder?
Das auf jeden Fall. Ich habe den Namen von meinem Opa und das ist auch, glaube ich, eher die Generation, mit der man den Namen verbindet.
Magst du Horst?
Ich habe sehr lange gelitten, bis ich es angefangen habe zu akzeptieren und auch das Schöne darin zu sehen und später dann auch zu wissen, das für mich zu nutzen. Also ich glaube, ein Mensch mit dunkler Haut, der Horst heißt, jetzt gerade, wenn die Denke so ist, boah, krass, dann bleibt das auf jeden Fall mehr im Kopf, als würde ich einem Klischee entsprechen.
Das heißt, du nutzt quasi den Namen auch ein Stück, weil ich meine, man hört es ja an deinem Rap-Song. So, du hast ihn zu einer Art Tool gemacht für dich.
Genau, auf jeden Fall. Einfach, dass daraus halt ein Positiverlebnis schaffen.
Ich habe eben gesagt, es ist irgendwie nicht die erste Frage, die man in einem Gespräch vielleicht stellen sollte, aber wir unterhalten uns ja jetzt schon 5 Minuten oder so. Magst du was über deine Migrationsbiografie erzählen?
Ja, ey, auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, ich bin in Ecuador, Quito geboren und bin mit 1,5, 2 Jahren, beziehungsweise meine Familie ist dann, mein Vater ist Deutscher, der damals in Ecuador gelebt hat, und bin dann halt mit 2 Jahren mit der Familie hier rüber gekommen. Mhm. Und bin von dort an hier in Wuppertal im Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, mhm, und bin dankbar, hier zu sein, wenngleich ich auch natürlich mich Fragen stelle und stetig halt immer wieder guck, mein Umfeld zu hinterfragen.
Hm. Warum ausgerechnet also nichts gegen Wuppertal, aber warum ausgerechnet Wuppertal?
Ich würde sagen, also die Stadt, die habe ich mir natürlich nicht ausgesucht. Hm. Mein Vater kommt daher und letztendlich hat sich mein Leben in dieser Stadt so gut entwickelt, dass es für mich einfach mein Anker geworden ist. Ich habe hier ziemlich früh Verantwortung bekommen, habe mit 18, 19 Jahren für die Oper Wuppertal Veranstaltungen kuratieren dürfen. Hm. Ich konnte mit meinem Solo-Projekt durchstarten, dass ich hier einfach sehr schnell einfach sehr volle Konzertlocations spielen konnte. Mhm. Und die Stadt hat einfach kulturell für die Größe halt viel zu bieten, weil sie extreme bietet, wie Hochkultur im Sinne von Tanztheater, Sinfonieorchester, Opernhaus, aber auch vielen Subkulturen zu Hause gibt. Und dadurch ist es halt eigentlich für einen jungen Menschen, der affin für unterschiedliche Musikrichtungen ist, echt ein sehr fruchtbarer Boden, um sich zu entwickeln.
Du hast mit 18, 19 Opern kuratiert? Erklär das mal bitte.
Also, genau. Also ich durfte für die Oper Wuppertal jetzt mache ich das wieder, aber da war das erste Mal im Rahmen eines Festivals einen Abend kuratieren. Da habe ich dann 3 Veranstaltungen gemacht, wo man dann echt für den Opernchor, also unterschiedliche Instrumente oder Gruppierungen der Oper nutzen konnte und die mit der freien Szene zusammenbringen. Und ich habe dann Sammy Deluxe nach Wuppertal geholt und ihn im Opernchor was performen lassen. Mhm. Und genau, und jetzt bin ich quasi im Kurator-Team des Festivals, das heißt Sound of the City, und ist quasi eine Initiative der Oper Wuppertal, um auf die freie Szene zuzugehen und mit ihr zu interagieren. Und dann finden dann 12 Veranstaltungen statt, wo es dann quasi Klassik auf Jazz trifft oder Klassik auf Popmusik, und mit diesem Spiel. Genau, und das ist halt sowas hätte ich nie machen können, würde ich in Köln oder Berlin leben oder hätte andere Hürden dafür nehmen müssen. Mhm. Und das lässt mich halt einfach innerhalb dieser Stadt wachsen, und es hört nicht auf. Also die Stadt gibt mir immer weiter mehr und mehr, und da bin ich echt dankbar für.
Wenn du so früh angefangen hast, auch im ernsthaften Musikumfeld tätig zu sein, dann spielt wahrscheinlich Musik schon lange in deinem Leben eine Rolle.
Yes, also ich bin in Genuss von Klavierunterricht gekommen, als ich 5, 6 war, hab das dann später gar nicht mehr so doll verfolgt, und dann kam es irgendwann mit 15 wieder aus mir selber heraus. Deswegen kann ich da auch echt nur an viele Eltern appellieren, die vielleicht zuhören, dass Druck rausnehmen im Sinne einer musikalischen Früherziehung gar nicht so schlecht ist. Also bei mir war es echt so, es war gut, dass meine Eltern mich bis zu einem gewissen Punkt das von mir eingefordert haben, dass ich das mache. Aber ab einer gewissen Zeit habe ich selber gespürt, dass ich es wieder brauche, als ich durchgesetzt bekommen habe, es nicht mehr zu tun, und bin bis heute halt dankbar, dass ich danach wieder diese Chance ergriffen habe. Und die kam dann aus mir heraus, und dann ist natürlich die Motivation eine andere.
Das heißt, du hast schon viel Klavier gespielt in deinem Leben, Oper, Musikfestival. Wie passt da Rap rein?
Ich hatte heute auch beim Pina Bausch-Zentrum interviewt, und da wurde ich auch gefragt, wie wird man Rapper? Und dann hatte ich gesagt, Rapper wird man, wenn man früh genug sich eingesteht, nicht richtig singen zu können. Und ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall an meinem Gesang gearbeitet, aber ich fand es halt toll, dass du einfach beim Rap viel mehr Wörter zur Verfügung hast als beim klassischen Gesang. Und so, wenn du dann auch politisch sein willst, viel mehr Platz hast, um dort deine Position zu platzieren.
Jetzt ist dein Thema oder zumindest das Thema von dem Song, den wir gerade gehört haben, und natürlich auch so ein bisschen von dem, was du eben schon so erzählt hast, alles, was so rund um deinen Namen geht, ist Rassismus, Alltagsrassismus. Welche Rolle hat das in deinem Leben, in deinem Umfeld in Wuppertal bisher gespielt?
Ich würde sagen, ich bin in einem ziemlich weißen Umfeld groß geworden. Deswegen gab es bei mir halt oft das Gefühl der Andersartigkeit. Ich weiß, dass es viele auch vielleicht auch in umgekehrter Weise woanders erleben. Deswegen war es auf jeden Fall im Laufe meiner Kindheit und in meinem jugendlichen Alter sehr, sehr vertreten. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich mir meine eigene Welt eigentlich gebaut, aber quasi rückwirkend reflektiert, was ich als Kind erlebt habe und wie es mich dann zu einem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Hm. Und heute inzwischen habe ich auch eine Filmproduktionsfirma hier in Wuppertal, mit der wir für überregional große KünstlerInnen Musikvideos und so machen. Das heißt, wir haben selber unsere Freunde, die für uns arbeiten. Wir haben Studios, wo ich Musik mache. Das heißt, ich habe mir quasi selber im zunehmenden Alter eine Welt geschaffen, in der ich quasi nicht mehr davon konfrontiert bin und sondern nur von Menschen umgeben bin, die in Anführungszeichen gleichgesinnt sind.
Aber das heißt schon, dass du in einem weißen Umfeld aufgewachsen bist als Schwarzer, hat dein Verhalten, deine Sicht aufs Leben, dein Handeln verändert?
Das auf jeden Fall und vor allem nicht nur, weil ich jetzt quasi mir eine privilegierte Position innerhalb der Gesellschaft erarbeitet habe, aufzuhören, für diejenigen zu sprechen, die dieses Privileg nicht haben. Und das fängt bei der Wohnungssuche an, das fängt beim Erstkontakt an, das fängt bei der Arbeitssuche an und deswegen muss es immer wieder Gegenimpulse von der Gesellschaft auskommen und da werde ich auch nicht aufhören und dann nutze ich alle Medien, die mir irgendwie zur Verfügung stehen.
Das heißt, so ein bisschen bist du dann vielleicht auch, weil du jetzt ein Stück weit privilegiert bist und die Öffentlichkeit hast, die andere vielleicht nicht haben, auch so eine Art Vorbild, Role Model oder kannst du damit was anfangen oder ist das doof?
Ich würde mich nicht als Vorbild betiteln, denn gerade in den letzten 2-3 Jahren, wo meine Arbeit und auch mein Aktivismus immer politischer geworden ist, habe ich trotzdem gespürt oder durch die Reflexion gemerkt, an wie vielen Stellen ich selber diskriminierend gehandelt habe. Und das ist halt eine sehr krasse Erkenntnis, ne? Dass Leute, die auch in der Opferrolle sind, in manchen Bereichen dann trotzdem auch Täter waren. Genau, und solange ich mich noch nicht davon freisprechen kann, meinen moralischen Kompass zu 100% ausgelotet zu haben, solange möchte ich auch noch nicht, dass mich jemand Vorbild nennt.
Geht das? Den moralischen Kompass zu 100% ausloten?
Also ich finde auf jeden Fall, dass je mehr ich über Rassismus erfahren habe, desto mehr konnte ich die Diskriminierungsstrukturen auf andere Diskriminierungsformen übertragen. Mhm. Wenn man Rassismus verstanden hat, versteht man Sexismus, da versteht man Homophobie, da versteht man, ne? Also das kannst du 1:1 übertragen. Aber alle Sachen in der Sprache und in seinem Handeln auszumerzen, ist einfach ein Prozess und da bin ich drin, genauso wie du wahrscheinlich auch. Und irgendwann hat man, vielleicht hat man dann schon irgendwann das Gefühl, dass man in gewissem Maße da so weit ist, dann auch zu sagen, ey, dieser Person kann man in keinem Bereich was vorwerfen.
Du hast das eben schon mal so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen ausführlicher beschreiben. Mit welchem Ziel hast du den Song geschrieben? Mein Name ist Horst.
Also Mein Name ist Horst habe ich damit geschrieben, mit dem Ziel, dass ich einfach, eigentlich für mich, dass ich nicht diese Frage, ob ich wirklich Horst heiße, immer wieder aufs Neue beantworten muss, sondern dass ich ein Werk habe, was quasi für mich spricht. Und der naive Gedanke mit diesem Song ist, dass er sich so weit verbreitet, dass quasi die gesamte deutsche Gesellschaft gelernt hat, nicht mehr diesen Namen zu hinterfragen, wenn das lässt sich dann auf andere Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte und deutschem Namen übertragen.
Und jetzt sitzt du wieder hier und musst wieder drüber reden.
Voll, total anstrengend.
Glaubst du denn, wir haben eine Chance, ne, dass wir das überwinden können? Ich meine, ein anderes Beispiel, was ja jetzt auch lange relativ präsent in den Medien gewesen ist, sind die Proteste nach dem Tod von George Floyd in den USA und auch die Erkenntnis darüber, dass systematische Diskriminierung von Schwarzen in den USA nicht ein Thema aus den 60ern oder den 70ern ist, sondern es ist ein Thema, was heute genauso aktuell ist und irgendwie hatte mal kurz das Gefühl, es hätte ja schon irgendwie was, also es wäre irgendwie was besser geworden, aber wenn du
voll, das, ne, ist es nicht. Das ist eigentlich so wie mit dem Song, mein Name ist Horst, das sind, oder ich habe jetzt auch, ich habe noch zwei, drei andere Songs zu dem Thema gemacht und ich bin bei Sammy Deluxe im Label, bei Kunstwerkstatt und wenn du den hörst oder wenn du Torch hörst oder andere Leute, die haben dieselben Problematiken schon in den 90ern für sich gehabt und ich stehe 20 Jahre später und ich erzähle dasselbe auf anderen Tonarten. Das ist halt so und das ist halt super, super traurig und das zeigt, dass ein wirklich 180-Grad-Wende nur dann geht, wenn halt wirklich in den Entscheidungsgremien unserer Gesellschaft Wandel betrieben wird. Und solange das nicht der Fall ist, ist es super, super schwierig. Ich, weißt du, also ich weiß nicht, ich will euch nicht zu nahe treten, ich weiß nicht, wie divers eure Redaktion ist. Ich weiß nicht, wie divers, ich gucke mir manchmal Redaktionswebsites an, ich sehe bei mir in der Stadt, ich gucke beim Radio Wuppertal, ich gucke bei der Westdeutschen Zeitung, ich gucke bei der WDR-Lokalzeit und ich sehe überall nur Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die da sitzen, die in den prägenden Positionen der Gesellschaft und das ist nämlich Wissen und Meinung, also auch unterschiedlichsten Bereichen, finde ich, wird nicht unsere Gesellschaft abgebildet. Und wenn halt keine Person ein Radiosprecher oder Sprecherin ist mit muslimischem Hintergrund, dann kann diese Person, ist es viel schwieriger, Radio zu machen für Menschen mit Kopftuch zum Beispiel, weil es einfach keine Identifikationsfiguren gab. Meine Identifikationsfigur war Sammy Deluxe damals, als ich auf der Suche zwischen den Stühlen war. So, und deswegen bin ich Rapper geworden. Aber wäre jemand wie Sammy Deluxe Politiker gewesen oder ein cooler Radiohost oder ein cooler Journalist dann, oder Polizist oder was weiß ich, vielleicht hätte ich dann auch eine ganz andere Perspektive für mich als Berufswunsch geäußert. Und das ist ja auch das, was gerade so schwierig bei uns in der Gesellschaft ist, bei diesen ganzen Rap-Arten, wo halt viele Werte verloren gehen. Das ist das erste Mal, dass marginalisierte Gruppen in irgendeiner Form zu krassem Reichtum und zu einem oberflächlichen Reichtum kommen. Und mit dem können sich halt viele unterrepräsentierte Gruppen auf einmal identifizieren. Aber eigentlich müsste jetzt unsere Aufgabe als Gesellschaft sein, diesen ganzen Jungs, die jetzt diesen ganzen Straßenrap hören, Menschen woanders als Vorbild zu dienen. So. Und das ist halt so, war jetzt ein sehr langer Monolog, aber weißt du, was ich meine?
Ich weiß total, was du meinst und ich glaube auch echt, da ist überall noch Luft nach oben, bestimmt auch in unserer Redaktion, auch wenn, ich glaube, wir da ein Auge drauf haben. Es ist ein total komplexes Ding am Ende. Ich frage mich noch manchmal, ob es nicht auch so ein Stück weit in der Natur der Menschen liegt, da immer wieder irgendwie vor eine Wand zu laufen. Also vielleicht kriegen wir dann irgendwie den Alltagsrassismus irgendwie geregelt, aber vielleicht beuten wir dann die nächste vermeintliche Minderheit aus. Hat das auch was mit dem Menschsein zu tun?
Ich glaube auf jeden Fall. Also ich meine, so wir differenzieren uns ja auch in Klassen. Wir haben das Geld, so das auf jeden Fall auch einfach Unterschiede darlegt und uns so die Chance gibt, voneinander zu separieren. Und irgendwie liegt das in der Natur des Menschen, aber das würde ich nur wieder in Klammern setzen, weil auch das man sich quasi seinem Einkommen entsprechend verhält, konsumiert, wie auch immer, liegt ja auch daran, dass es wieder in irgendeiner Form anerzogen ist. Das heißt, ich glaube, auf all diese Fragen, die wir uns stellen, muss eigentlich die Frage sein, können wir es quasi verlernen? Und da muss es, glaube ich, eine Bewegung geben, die größer ist als die, die es momentan innerhalb der unterschiedlichen Gesellschaftsformen gibt.
Ein Stück weit hatte man ja das Gefühl, es passiert was. Also mich hat schon erstaunt, dass die Proteste rund um den Tod von George Floyd nach Europa auch zu uns rüber geschwappt sind. Ein Stück weit hatte man das Gefühl, da passiert ja jetzt was. Und es ist ja tatsächlich auch ein bisschen was passiert. Ne? Apotheken haben angefangen, darüber nachzudenken, ob sie nicht irgendwie einen rassistischen Namen haben. U-Bahn-Stationen werden umbenannt und so weiter. Ist das irgendwie ein Schritt gewesen, der dir Hoffnung gemacht hat? Oder ist das eher wieder sowas, was jetzt gerade, ja, ein Hype ist ein scheiß Wort dafür, aber was halt wieder medial am Ende verpufft?
Ich bin selber auch noch politisch aktiv. Ich habe gemeinsam mit anderen WuppertalerInnen die Initiative Power of Color ins Leben gerufen. Wir haben kandidiert für den Integrationsausschuss in Wuppertal und haben jetzt einen Platz bekommen. Und da merken wir auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Teilerfolge, die uns Sichtbarkeit geben. Und da sind Sachen wie, wenn man einfordert, rassistische Straßennamen umzubenennen, ist es auf jeden Fall ein Teilerfolg. Und ich glaube, auf jeden Fall auch, dass der Tod von George Floyd auch in uns, in Deutschland was bewegt hat und Menschen sensibilisiert hat, denn seit der Black Lives Matter Bewegung hatte ich zumindest so das Gefühl, war es so einfach wie noch nie, Informationen zu diesem ganzen Thema zu bekommen und sich weiterzubilden. Und das hat mich, glaube ich, echt positiv gestimmt, weil man quasi dadurch, dass es so präsent war, selber auch in das Gespräch mit Menschen gehen konnte zu diesem Thema, ohne irgendein nicht so populäres Thema auf den Tisch zu packen, wo man so sagt, boah, weißt du, aber wenn die Medien quasi vorgeben oder zeigen, dass es ein relevantes Thema ist, ist es ein viel einfacherer Einstieg, dass überall, egal ob man bei der Oper arbeitet oder in einer großen Firma, in irgendwelchen Teamsitzungen zu platzieren, weil jeder in irgendeiner Form unterbewusst davon schon was mitbekommen hat. Und das war eine Chance.
Das heißt, die Leute laufen vielleicht auch nicht mehr so sehr weg vor dem Thema, weil das Phänomen gibt es ja auch, ne? Also dieses entweder ich kann es nicht mehr hören oder ich habe da eigentlich nichts mit zu tun, weil ich, ne, ich bin nicht rassistisch, aber wenn man dann drauf schaut, ist man es doch irgendwie so, ne? Und so dieses Wegstoßen quasi von, erlebst du das?
Ich habe es auf jeden Fall erlebt, auch teilweise in der eigenen Familie. In Deutschland ist einfach Rassismus ein noch schwierigeres Thema, weil es einfach so belastet ist, ne? Also Rassismus, wenn du jemanden irgendwie, Rassismus, da denkt man direkt an Nazis. Und wenn man an Nazis denkt, denkt man direkt an Extremismus und Gewalt. Und da sieht sich halt keiner so, ne? Und ich glaube, wir sind da halt mit einfach sehr vorbelastet und müssen deswegen auch lernen, diese Begrifflichkeiten neu zu definieren beziehungsweise zu separieren, dass man halt schaut, ne, was trifft auf wen zu. Man kann rassistisch sein, ohne ein Rassist zu sein. So, und das ist, glaube ich, das, wovor richtig viele Leute Angst haben, dass sie sich selber oder dass sie von anderen als Rassist wahrgenommen werden. So, und das spür ich. Ich weiß nicht, ob du das auch spürst, aber ich spüre es auch in teilweise näheren Umfelden. So, gefühlt jeder Homie oder jede Freundin kann irgendwie von irgendeiner Geschichte mit einem furchtbaren Familiengespräch reden.
Auf jeden Fall, klar. Und dazu kommt irgendwie auch dieses diffuse Gefühl, was vielleicht auch ein Stück weit wieder durch die Medien vermittelt wird, aber es ist ja auch Realität, dass wieder mehr Hass in der Gesellschaft ist. Wir brauchen nicht über rechte Bewegungen zu sprechen, die wieder ein Stück weit Fahrt aufgenommen haben in Deutschland, aber auch so Sachen wie Diskriminierung von Juden oder Angriffe auf jüdisch gläubige Menschen ist irgendwie so ein Ding, wo ich gedacht habe, auch das hätten wir schon lange hinter uns gelassen. Hast du das Gefühl, dass es sich in einigen Bereichen auch wieder, ne, auf der einen Seite Black Lives Matter hast du gerade angesprochen, auf der anderen Seite, hast du das Gefühl, dass da auch Tendenzen sind, wo es schlechter wird?
Ja, also ich habe letztens auch eine ziemlich erschreckende Statistik bezüglich Antisemitismus gesehen, die ich jetzt leider nicht zitieren kann, weil ich nicht genau die Zahlen weiß, aber es war wirklich sehr, sehr erschreckend. Und auch da war wieder, es ist halt einfach dann nicht sichtbar, also ne, Antisemitismus ist nicht sichtbar in dem Land, zumindest für mich, wenn ich nicht als Betroffener gelte. Das heißt, wenn ich das sehen möchte, muss ich mich erstmal damit auseinandersetzen und gucken, wo gibt es überhaupt die Punkte, in denen diskriminiert werden kann. Und da sehe ich dann zum Beispiel Antisemitismus. Ich bin da selber nicht Täter, aber ich bin auf jeden Fall auch nicht jemand, der sich damit groß so auseinandergesetzt hat, als dass ich das im Alltag sehe und eingeschritten bin. Und das ist so, ich weiß nicht, so ein Satz, den man ja auch oft hört, so, ja, keine Ahnung, was willst du mir, Junger, denn jetzt mir die Welt erklären? Ne, das hört man ja auch oft von älteren Menschen. Was halt viele nicht begreifen, ist, dass Diskriminierung mit Bildung zu tun hat. Und Bildung hört nicht im Jahre 1990, wo die irgendwie schon in unserem Alter waren, auf, sondern es geht fortlaufend weiter. Und erst wenn das irgendwie begriffen wurde, schaffen wir es irgendwie auch, eine progressive Gesellschaft, also flächendeckend zu sein.
Jetzt hast du gerade gesagt, Diskriminierung ist eine Frage von Bildung, da bin ich voll bei dir. Glaubst du auch, es ist eine Frage von Generationen? Hast du das Gefühl, dass vielleicht jetzt die Generationen, die jetzt jung oder jünger sind, da weiter sind als ältere Generationen?
Total. Das ist das, was ich meine. Wenn ich mit meiner Familie teilweise spreche, dann reden die mir, also dann so sind sie aus ihrer Perspektive offene Menschen, was sie auf jeden Fall sind, aber gepaart mit einer Sozialisierung, die von Eltern waren, die halt teilweise noch den Krieg erlebt haben. Mhm. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und da muss eigentlich auch jede Person für sich selber eigentlich mal reflektieren, wieso denke ich, wie ich denke. So, das ist eigentlich so eine Frage, die man sich immer stellen muss, wenn man irgendwie Zweifel hegt, ne? Mhm. So. Und das, und ich spüre auf jeden Fall, dass ein Großteil der Menschen sich nicht darüber im Klaren ist. Viele Leute geben einem immer das Gefühl, als würden sie ihr, so wie sie denken, sich selber erarbeitet haben. Mhm. Und das ist halt eigentlich, also aus meiner Sicht, das Naive, weil man ist ja eigentlich, die Gedanken sind ein Produkt aus dem, was man erlebt hat und was man mitbekommen hat. Und wenn Menschen schaffen, das aufzubrechen, dann glaube ich erst, sind sie offen halt, um sich dann quasi von Fakten und von Fortschritt bilden zu lassen.
Wir machen an der Stelle jetzt hier mal einen harten Cut. Vom Pferd heißt unser Spiel, was wir hier traditionell spielen. Das ist unser Wahr- oder Falsch-Spiel. Und dein Job ist es jetzt, zu erkennen, welche die falsche und welche die wahren Geschichten sind. Es ist nämlich genau eine falsch und die anderen beiden sind richtig. Und okay. In der Regel haben diese Geschichten irgendwas mit dir zu tun. Und Stefan Beuting aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion, der erklärt, was das sein könnte.
Hip-Hop und Luxus. Spätestens seit den Zeiten von Notorious B.I.G. gehört das ja beides zusammen. Fest verschmolzen, popkulturelles Amalgam. Aber ist das echt? In einigen Hip-Hop-Videos sieht man seit einiger Zeit so ein Gerät namens Money Gun. Witzig. Eine Pistole, die Scheine schießt, die Hunderter nur so rausrotzt. Aber ist das echt? Im Fall der Cash Gun scheint das sogar so zu sein. Bestellbar für 29,95 im Karnevalsfachgeschäft. Aber bei den anderen Luxussachen weiß man es nicht so genau. Wir haben für dich, lieber Horst Wegener, drei Geschichten über Luxusgüter. Eine davon ist nicht echt. Das ist die Geschichte vom Pferd. Und du darfst raten, welche.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Sind wir mittendrin im nächsten Klischee, ne? Im Hip-Hop-Klischee-Brei hier so. Aber da weißt du schon mal Bescheid, worum es geht.
Ja, geil.
Bist du bereit? Regeln sind verstanden?
Ich muss einfach nur wahr oder falsch sagen, wa?
Ja, ist richtig. Aber du kannst sogar dir erstmal alle drei Geschichten anhören und dann hinterher sagen, so, welche die falsche ist. Ja. Nähern wir uns Stückchen für Stückchen. Das ist Geschichte Nummer 1.
Geschichte 1. Gesalzener Preis für geröstetes Brot. Kylie Jenners 49-Dollar Toast. Die erste Geschichte beginnt früh morgens im Haus der wohl berühmtesten Familie der Welt.
Love them or hate them, the Kardashians are doing something right. And with those killer Kardashian bods, you might wonder just exactly how they keep up with their diet.
Die Kardashians sind ein Medienphänomen. Das, was sie anfassen oder besser noch aufessen, wird automatisch zu Gold. Kim liebt Shakes, Chloe liebt Salad Bowls und Kylie Jenner macht ihn Frühstück. Ihr Signature Breakfast Move, Avocado Toast mit rotem Pfeffer, Salz und Honig. Wollten die Leute natürlich wissen, welches Toastbrot sie da toastet. Ihre kurze Antwort, Hashtag Roasted Toasted Woodside Bakery Ileana Berkovich. Und damit ging das alles los.
Woodside Bakery and As Needed Bread. Bake with only the finest ingredients and passion for their craft.
Woodside Bakery ist eine kleine Backstube in den Hidden Hills in Kalifornien, ganz in der Nähe der Kardashians. Dort backt Ileana Berkovich Brote und eben auch ein Toastbrot.
And blends local owner Ileana Berkovich's passion and rich heritage. Ileana has spent years perfecting the craft of bread making, and you can taste the difference.
Mit 8 US-Dollar für ein halbes Kilo war Ileanas Brot schon vor dem Hype nicht ganz günstig. Aber weil eben die Nachfrage das Angebot bestimmt, ist jetzt alles anders. Seit Kylie Jenners Post wird die Backstube sprichwörtlich überrannt. Schlecht für Kylie, die postete, dass sie ihr Toastbrot wiederhaben möchte. Dafür gab es dann wenig später eine Lösung. Tägliches Kontingent von 100 Roasted Toasted VIP-Broten zum Kylie Jenner Vorzugspreis von 49 Dollar das Stück. An manchen Tagen, schreibt die Bäckerei auf ihrer Seite, sind schon 2 Stunden nach Ladenöffnung alle weg. Luxus-Toastbrot. Kylie und einige ihrer Fans scheinen damit kein Problem zu haben, sich das hin und wieder mal zu leisten.
Nee, das glaube ich nicht.
Dabei ist Toastbrot doch ungesund im Gegensatz zu richtig gutem, normalem, was auch immer, Kornbrot.
Vollkorn.
Ja. Auch ein sehr deutsches Thema.
Ich finde auch, Brot ist ein sehr deutsches Thema. Kümmel und so, das klingt alles sehr böse. Kreuzkümmel.
Das ist nicht so das deutsche Thema, aber naja, gut.
Ja, voll. Aber ja, ich finde, Brot ist auf jeden Fall ein super Ding und ich würde auf jeden Fall für einen Toast nicht $49 zahlen.
Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Hast du schon Bauchgefühl, was die Geschichte angeht?
Ich sage, sie ist falsch. Ich sage, sie backt das selber.
Kylie Jenner kann backen? Weiß ich gar nicht. Ja, ich muss mir das gerade mal vorstellen vor meinem inneren Auge. Warum nicht? Hier ist Geschichte Nummer 2.
Geschichte 2. Ohne Beutel. Wie man mit schwarzem Tee in die roten Zahlen kommt. Wenn du ins Hotel gehst, dann wird's teuer. Kennt man ja von der Minibar. Wenn das Hotel direkt gegenüber dem Buckingham Palace liegt, dann wird es vermutlich noch ein bisschen teurer. Und wenn du dann noch The Rubens Golden Tips Tea bestellen willst, dann check noch mal kurz vorher lieber den Kontostand.
Usually let it brew for about 3 to 4 minutes.
So, und während der Tee zieht, mal kurz erklären, wo wir hier genau sind. Das Rubens at the Palace ist eines der besten Hotels Englands. Der Teelieferant PMD, ein Spezialist für erlesene Tees. Die Golden Tips Teemischung gibt's nach Angaben des Hotels nur hier, exklusiv. Spezielle Sorte, nur die kleinsten Blattspitzen von speziell ausgebildeten Pflückern bei einer speziellen Tageszeit geerntet, in dem Fall bei Sonnenaufgang. Der Geschmack natürlich auch speziell, lecker. Der Tee wird exklusiv am Tisch zubereitet, mit natürlichem Mineralwasser, ausgeschenkt aus einer Silberkanne. Nur das Sieb sieht im Video gewöhnlich aus. So ein ähnliches haben wir auch, glaube ich, im Schrank. Ja, und wenn er dann durchgezogen ist und in der Tasse leicht abgekühlt ist, dann soll er vor allem light schmecken. With a mellow texture und, Zitat, hints of fruity notes. Ja, fruchtige Noten vielleicht, auf alle Fälle saftiger Preis. Pro Person werden fällig 45 britische Pfund. Für den Golden Tips Tee im Kännchen dann nochmal 500. Mit dem Tee für 2 bist du dann bei rund 590 Euro. Würde ich ja fast sagen, 600 stimmt so.
Wirklich, meinst du das ernst?
Bist ein Teetrinker?
Ich bin ein richtig krasser Teetrinker. Und immer wenn ich, also wirklich, ich trinke so locker meine 1,5 Liter Tee pro Tag.
Krass.
Aber ich denke mir immer, wenn ich mir es bestelle, schon wenn der 3-4 Euro kostet, braucht man das Teebeutel und das Wasser. Das kann ich mir sehr schnell zu Hause machen. Und deswegen schmerzt es, 500 Euro dafür auszugeben für eine Kanne. Ich sag, dass es wahr.
Lassen wir das mal so stehen. Hier ist Geschichte Nummer 3.
Okay, super.
Geschichte 3. Süße Macarons, bittere Preispolitik. Vor 8 Jahren, in 2012, wurde eines der edelsten Hotels der Welt eröffnet. Und Kinostar Diane Kruger war auch mit dabei.
Well, I'm here to the opening of the beautiful St. Regis, which is absolutely stunning. I haven't been in Miami for so long and this is totally worth it.
27 Stockwerke, 207 Zimmer, unverstellter Blick auf den Atlantik.
It's beautiful, you know, so classy and chic and, you know, the St. Regis.
Ja, das St. Regis eben. Und wenn du so ein klassisch schickes St. Regis-Image pflegen willst, dann musst du dir was einfallen lassen. In diesem Fall war es eine Kooperation zwischen dem St. Regis und dem französischen Edelmacaron-Bäcker Lalique. Herausgekommen ist ein exklusives Macaron-Package für Preisunbewusste. In einem dahlienförmigen Glasgefäß liegen auf einem Kissen aus Zuckerkristallen 4 Macarons, gebacken mit weißem Tee, dekoriert mit Blattgold. Preis 9.703 US-Dollar. Das sind ja nicht mal 2.500 pro Gebäck. Ob die jetzt schmecken, war nicht herauszufinden, weil gar nicht klar war, wer die je bestellt, geschweige denn gegessen hat. Der Preis jedenfalls ist eine Anlehnung an die Adresse 9703 Collins Avenue. Zusätzlich zu den Macarons gibt es allerdings auch noch eine 4-Bed-Suite für eine Nacht mit Blick auf den Ozean, plus Butler-Service und die dahlienförmige Glasschale eben obendrauf. Wer hier also in Baiser investiert, bekommt viel mehr als Eiweißgebäck. Alles in allem fast ein Schnäppchen.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Ah, ja, es ist nicht so ganz so einfach, ne?
Doch, aber ich sag, das war, vor allem wenn man eine Suite dazu bekommt, da gibt's ja Leute, die zahlen ja so schon ein paar Tauis dafür. Und manche Leute, die tut das ja auch einfach gut, ihr Geld auszugeben.
Ja, und der Welt vielleicht auch, wenn sie es dann ausgegeben haben. Ist die Frage, ob für Macarons oder für Toast oder für Tee, so, ne? Aber ich rekapituliere, wenn ich es richtig verstanden habe, dann sagst du, Geschichte Nummer 1 mit dem Toast und Kylie Jenner ist Quatsch. Geschichte Nummer 2 hier mit dem Tee und dem teuren, erlesenen, aufgegossenen Erlebnis für, was waren es, knapp 600 Euro ist auch Quatsch.
500,
genau, ist richtig. Ja. Und Geschichte Nummer 3, die wir gerade gehört haben, mit dem Macarons plus Suite, die glaubst du auch.
Jetzt.
Wir hören mal in die Auflösung hinein.
Die Auflösung. Geschichte 2, die mit dem Tee, die stimmt. 500 Pfund für eine Kanne. 45 nochmal pro Person. Das ist echt teuer. Ich glaube, der Preis soll eher abschrecken, dass da nicht so ganz gewöhnliche Fuzzis reinkommen und sich mit dem Blick auf den Buckingham Palace einen Tee reinziehen. Geschichte 3. Die süßen Macarons für über 9000 Dollar. Gibt's tatsächlich. Wahrscheinlich eine Art Werbegag. Aber in einem Universum, in dem alles möglich ist, wird auch wahrscheinlich diese Macaron-Packung mal bestellt und gegessen. Und dann möchte ich gerne das Gesicht sehen von derjenigen Person, die beim Draufbeißen denkt, oh, das waren jetzt fast 2500 Ocken. Geschichte 3 stimmt. Bliebe noch Geschichte Nummer 1. Kylie Jenners 49-Dollar-Toast. Ich habe in letzter Zeit viel über die Kardashians gelesen und denen traue ich alles zu. Diese Geschichte allerdings mit dem 49-Dollar-Toast ist ausgedacht, dies von uns und damit vom Pferd.
Horst, herzlichen Glückwunsch, souveränst gelöst, ja.
Ey, wie geil, aber was ich super gerne wissen würde, ist, ob Kylie Jenner ihr Brot, also ob es das wirklich gibt und ob sie das irgendwie so ein Rezept bekannt gemacht hat oder so.
Ich werde Stefan fragen und ich werde es dich wissen lassen. Die ihr zuhört, ihr bleibt leider jetzt auf dem Trocknen sitzen. Oder ihr müsst halt selber jetzt mal eben kurz auf den Insta von Kylie Jenner gehen. Vielleicht könnt ihr durchscrollen und findet dann irgendwo diese Bäckerei mit dem Toast. I don't know. Kann auch sein, dass Stefan sich alles aus dem Kopf gedrückt hat. Es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern.
Ja.
Ich würde aber gerne nochmal die Schublade Rap aufmachen, weil wir die ja eben am Anfang auch so ein bisschen, der Stefan hatte ja aufgemacht, so ein Stück weit mit diesem ganzen Luxus-Rap-Dingsbums, und da geht es ja auch viel um Klischees und Sexismus und also gerade in den 90ern und so weiter. War das irgendeine Art von Rap, also diese Zeit, in der der US-Rap eigentlich entstanden ist? Ist das eine Zeit, die dich auch beeinflusst hast? Hast du sowas gehört oder bist du da eher später eingestiegen?
Ich glaube auf jeden Fall, dass ich so die Classics auf jeden Fall auch alle drauf habe. Aber auch da bin ich vor allem auch mit den politischen Leuten gegangen. Und ja, es war auf jeden Fall sehr objektisierend und auch sexistisch. Das kann und will ich auch nicht schönreden. Aber auch zu dieser Zeit gab es sehr politische Artists. Plus die Artists, die kommerziellen Erfolg hatten, haben es genauso, wie wir es ja jetzt in Deutschland erleben, auch einfach mit diesem quasi ungewohnten Gefühl, privilegiert zu sein. Also die gehen ja genau gleich damit um, wie heute unsere lieben Gangster-Rapper hier auch. Es hat mich auf jeden Fall auch inspiriert, vor allem einfach diese ganze Geschichte dahinter, diese Dynamiken, die sich ergeben haben.
Hast du da irgendwie Namen oder zwei, die du droppen kannst, die dich irgendwie beeinflusst haben? Jetzt mal jetzt so in Richtung USA geschaut. Wir gucken gleich nochmal zu uns rüber.
Ich finde auf jeden Fall Dr. Dre ist einer der beeindruckendsten Produzenten, Artists, Unternehmer für mich, weil er halt quasi zusammen mit seinem Partner sehr, sehr mit dem Kopf da dran gegangen ist und viel gelenkt hat. Und ich finde halt, Leute denken immer, wenn man an Musik denkt, das sind irgendwelche Leute, die irgendein Talent haben und dann, weil es denen so Spaß macht, ins Studio gehen und dann irgendwelche Bars auf dem Beat packen. Aber es ist so viel mehr, und Dre hat halt gezeigt, so was man quasi machen kann, wenn man von ganz unten kommt, ne, und die Geschichte mit dann Dr. Dre, Beats by Dr. Dre irgendwie für ein paar Milliarden an Apple zu verkaufen, zeigt halt, wo es hingehen kann, wenn du halt mit Kopf und Verstand und vor allem mit Passion an deine alltäglichen Aufgaben gehst.
Jetzt hast du eben irgendwann erzählt, du bist im Label von Samy Deluxe und hast ihn auch nach Wuppertal für ein Projekt geholt und er ist einer derjenigen gewesen, die du früher auch gehört hast, die dich beeinflusst haben. Wie ist denn das dann jetzt mit ihm zusammenzuarbeiten?
Ich würde sagen, diese Vorbildfunktion hat sich nicht verändert, nur dass sich die Perspektive verändert hat. Und Samy ist für mich auf jeden Fall auch dann auf dem deutschen Markt sowas wie Dre in den Staaten ist, dass er halt einfach nicht nur ein gut oder einer der besten MCs im Land ist, sondern ein wahnsinnig guter Writer, ein Produzent und halt auch ein Unternehmer, der halt immer guckt, was geht über das, was womit ich definiert werde. Ne? Von außen ist Samy Deluxe ja der Rapper, aber im Eigentlichen ist er halt auch ein Tausendsasser, der halt so viele Passions hat und verfolgt und damit sehr vielen Menschen Türen öffnet.
Was ist deine größte Passion?
Ich würde sagen, Ziele definieren und erreichen und das immer wieder von vorn. Und da ist dann egal, ob es halt Musik oder Film ist und meistens verbinde ich das miteinander.
Muss Hip-Hop für dich eigentlich politisch sein?
Nein, auf keinen Fall. Also das ist ja auch das, woran ich arbeite, ab und zu Songs zu machen, die nicht politisch sind. Einfach, ich will nicht, dass Leute denken, ach, Horst Wegener, oh nee, bei dem muss ich mich immer mit irgendwas auseinandersetzen. So, ich finde, Musik hat die Kraft, halt Menschen durch schwierige Situationen zu bringen. Deswegen sind Hip-Hop über Liebe, Hip-Hop über was weiß ich, super gut. Aber alles, was in der Öffentlichkeit steht, und ich finde auch Sport oder Popmusik hat halt eben die Verantwortung, durch die Reichweite ab und zu laut zu sein. Und ich finde es schön, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo immer mehr Pop-Artists, FußballerInnen, also ne, sehe zum Beispiel Marcus Rashford, ne, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so die einfach zunehmend politisch werden. Und das war ja eigentlich sehr lange nicht so. Und das finde ich nämlich ziemlich schade, weil wer sind denn diejenigen? Ich habe 6000 Instagram-Follower. So, wenn ich was sage, das juckt nicht so viele, wenn Mark Forster mal seinen Mund aufmachen würde.
Klar.
So. Und ich frage mich halt immer, ob solche Artists sich dieser Verantwortung bewusst sind, dass sie einfach mal laut sein könnten. Genau, und ich hoffe, dass so diese ganzen Racker von, weiß nicht, von Straßengangster-Rappern irgendwann, nachdem sie halt hoffentlich ihr wohlverdient, also ne, sie schaffen ja was, wohlverdient ihren Reichtum erlangen, aus dieser Perspektive heraus irgendwann sagen, ey, ich muss auch mal was sagen.
Wenn wir über Sagen reden, was macht für dich, um vielleicht nochmal aufs Technische zu kommen, was Gutes Gesagtes aus? Also was macht einen guten Text für dich aus?
Früher dachte ich auf jeden Fall, dass es immer krass schnell gerappt sein muss, damit es halt ein guter Text ist. Aber ich glaube, heute ist ein guter Text aus meiner Songwriter-Sicht einer, den alle Leute verstehen, wenn es darum geht, dass er was bezwecken soll. Weil sobald du halt schnell bist, schließt du vor allem auch die älteren Teil und unserer Bevölkerung aus. Und das sind halt leider die, die an den Entscheidungspositionen meistens sitzen und das eigentlich hören müssen.
Ist es wichtig, dass du was von dir erzählst? Also hat das was, also ist es wichtig für die Authentizität, dieses wunderschöne Wort, dass du eine Geschichte quasi erzählst, die dich irgendwie bewegt? Oder weil du eben gesagt hast, es muss nicht immer politisch sein, es kann auch mal irgendein Nonsens sein?
Es geht auf jeden Fall bei meinen Texten zumindest oft um mich, weil für mich Musik auch etwas ist, womit ich einfach meine eigene Realität verarbeite.
Was bedeutet Musik für dich und dann für dein Leben?
Es bedeutet für mich Leben. Musik ist das, was etwas macht, was sehr wenig auf dieser Welt kann. Und das ist mich in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen im Körper was spüren lassen. Und wenn das in Verbundenheit mit Personen sind, die halt in irgendeiner Form zu der Musik interagieren, dann macht sich ein Gefühl in meinem ganzen Körper breit, das so unermesslich ist und so intensiv, dass ich ziemlich dankbar bin, diese Erfahrung immer und immer wieder machen zu können.
So mit dem Hintergrund, was du eben auch über deine Instagram-Follower und die von Mark Forster gesagt hast, wie wichtig ist für dich Erfolg?
Erfolg ist auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr wichtige Sache, weil ich mich selber halt daran messe. Aber die Frage ist halt natürlich, wie definiert man Erfolg? Und ich glaube, Erfolg ist für mich halt, wenn ich glücklich und zufrieden bin mit dem, was ich mache. Und momentan bin ich einfach auf einem Lebensweg, in dem ich Sachen machen kann, die mich glücklich machen, aber gleichzeitig auch Fortschritt in unterschiedlichen Ebenen bedeutet. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Aber du hast ja gerade auch Dr. Dre und Samy Deluxe genannt als schon als Vorbilder, die, hast du bei beiden betont, auch gute Geschäftsmänner sind. Also machst du dir so, machst du dir darüber auch Gedanken über dieses Business-Ding? Also hast du so einen Karriereplan oder sowas?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mehr Business als Musik momentan. Ne? Also wie gesagt, ich habe eine Filmproduktionsfirma. Wir haben 220 Quadratmeter Fläche mit Studios, also Tonstudios, Büros und Coworking. Und das ist ja auch alles nur aus dem entwachsen, weil ich die ganze Zeit Pläne mache und versuche, meine Welten miteinander zu verbinden. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass das nur eine Zwischenphase ist. Und solange ich quasi diesen Hunger habe, das zu machen, bin ich erfolgreich. Denn sobald ich quasi uninspiriert bin für meinen eigenen Lebensweg, bin ich tot, bevor ich wirklich tot bin.
Ich habe ja immer so einen kleinen Stichwortzettel, den die Redaktion vorbereitet. Und da steht ein Stichwort drauf, was ich mir nicht erklären kann. Kurkuma, gelbes Auto.
Echt jetzt? Nee, ey, wieso steht das da? Das ist ja verrückt.
Sag du es mir.
Ich habe auf jeden Fall ein kurkuma-gelbes Auto. Viele meiner Freunde sagen, es ist Gold.
Geil.
Ich sage, es ist Kurkuma Metallic. Es ist ein VW und die sind ja so ein bisschen Understatement unterwegs. Ich weiß nicht, wie das auf den Zettel gekommen ist, aber ich mag dieses Auto sehr gerne.
Was geht so in nächster Zeit? Hast du noch irgendwie was auf dem Zettel stehen, wovon du uns erzählen willst? Große Pläne?
Ich bin jetzt quasi dabei. Ich fahre nächste Woche nach Hamburg zu Sammy ins Studio, mache jetzt relativ viele Sessions, weil für mich jetzt eine Phase ist, in der ich musikalisch gucke, wohin bewegt sich's, wohin es geht der nächste Step und sich da auch die Frage zu stellen, so richte ich meinen Sound kommerzieller aus, um in irgendeiner Form auch erfolgreicher und interessanter für größere Labels zu sein, oder versuche ich mehr das zu machen, wonach ich mich fühle und gehe damit ein, dass ich einen geringeren Erfolg habe, aber einen Erfolg im Sinne von, dass ich einfach glücklich bin mit dem, was ich mache. Und das sind so die nächsten Fragen, mit der ich mich in die Weihnachtszeit verabschiede und parallel eben unsere Studios an den Start bringe.
Denkst du manchmal irgendwie, vielleicht lasse ich den ganzen Scheiß auch sein und mach das, was man mit 23 auch gut machen kann, nämlich irgendwie jeden zweiten Abend Party und dann vielleicht mal bis 2 schlafen? Man ist eh gerade raus, aber das wird hoffentlich ja nicht immer so bleiben.
Nee, geht irgendwie nicht. Also das Ding ist, ich bin einfach überall, egal ob Musik oder die Firma, das mache ich halt mit meinen besten Freunden, mit meinen Leuten, mit denen ich auch privat ein Bierchen trinke. Und wenn wir zusammen was erreichen, dann trinken wir auch gerne mal eine Flasche Wein zusammen. Und es ist halt viel schöner, sich dann, also es ist halt so ein blödes Kind des Kapitalismus-Gelaber, aber es fühlt sich halt viel schöner an, ein Glas Wein zu trinken, wenn man weiß, man hat was geschafft irgendwie, als wenn man sagt, cool, wir haben diese Woche nichts gemacht, lass mal einen trinken. Und ja, keine Ahnung, manchmal muss ich mal durchatmen, aber ich glaube, jetzt habe ich einfach eine Energie, die ich zum Beispiel in 15 Jahren nicht mehr aufwenden kann und deswegen hoffe ich mir bis dahin eine Position erarbeitet zu haben, die mich dann quasi ein bisschen mehr zurücklehnen lässt.
Und danke, dass du uns was von dieser Energie mitgegeben hast. Horst Wegner war zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Er ist Rapper, Filmemacher und er setzt sich vor allen Dingen auch intensiv für das Thema Rassismus, Alltagsrassismus ein, weil er eben nicht so aussieht wie ein Horst.
Ja.
Also das Klischee möchte es so, ne? Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und einen schönen Sonntag dir.
Ey, lieber Sebastian, vielen, vielen Dank. Ciao.
Deutschlandfunk Nova.